Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Willkommen bei With People, For People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen.
Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People, For People.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Bisschen erschöpft, körperlich, aber geistig frisch und kognitive Batterien getankt.
Bezieht sich aber jetzt auf deine Vorlesung, nicht auf das Kinder ins Bett bringen, oder?
Nee, genau. Wir sind ja heute ein bisschen später dran als sonst und ich habe dich auch ein bisschen warten lassen. Entschuldige dafür. Ich habe den Kleinen gerade ins Bett gebracht und die anderen beiden waren noch aufgedreht. Und ich habe dir ja gerade erzählt, dass abends dann manchmal so Tage kommen, an denen die Kinder sich so alle reinsteigern in so ein aufgedrehtes Klima und dann ist meine Erfahrung, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis der Erste weint, weil irgendwer mit dem Ellenbogen irgendwie in die Rippe reingesprungen ist oder einen Pferdekuss gegeben hat oder sowas. Und dann ist das Geheule groß, weil abends dann die Energiereserven aufgebraucht sind, sowohl der Kinder als auch der Eltern.
Und dann hilft auch das berühmte Atmen nicht mehr so viel. Ne? Dann kannst du so viel atmen, wie du willst. Irgendwo ist dann, wenn einer mit dem Holzschwert dem anderen eins über die Rübe gebraten hat, dann denkst du dir auch, Leute, geht's noch. Ne? Aber ja, ich kenne das auch. Gerade am Wochenende ist bei uns immer Highlife, weil am Montag hier wird geputzt und da muss immer alles aufgeräumt sein am Sonntag. Das mögen ja also unsere Kinder besonders gern aufräumen. Und das ist immer eine Diskussion, eine Verhandlung, eine Erpressung, je nachdem, welche Perspektive man einnimmt. Irgendwann klappt es dann doch und irgendwann liegen sie auch alle wieder im Bett, ne? Inklusive den Eltern.
Und Aufräummusik klappt nicht?
Manchmal, das ist halt immer tagesformabhängig. Ne? Manchmal geht dann das Power aufräumen und die Musik und sowas dabei. Aber auch das kann manchmal dazu führen, dass eben dann die Energie so ausartet, dass wieder der Schwertkampf zwischendurch stattfindet oder irgendwelche anderen Aktivitäten, die nur sehr begrenzt mit Aufräumen zu tun haben. Es gibt ja verschiedene Taktiken. Irgendeine funktioniert immer und sei es die, die dann heißt, komm, ich helfe dir so stark mit, dass dann räumst du nur die zwei Lego-Teile auf, aber irgendwas räumst du auf. Ne? Den Rest machen wir dann irgendwie so.
Also du willst nicht, dass das Kind davonkommt und denkt, ja, da wird ja eh aufgeräumt, muss ich ja eh nicht machen, ne? Sondern Verantwortung übernimmt.
Genau, das ist das Thema. Verantwortung übernehmen, Konsequenzen so ein bisschen zumindest lernen. Aber ich meine, wir haben ja diverse Dinge versucht, kapitalistische, also wie sozialromantische und ab und zu wirken halt die einen oder die anderen, aber so richtig, glaube ich, kennen alle Eltern, gibt es so Punkte und wir erziehen ja unsere Kinder zum eigenen Willen haben, was ja super schön ist, aber es treibt einen halt auch an den Rande der Vernunft, hätte ich jetzt fast gesagt, aber der kognitiven Ruhe. Und dann trotzdem, ich finde es immer hervorragend, wenn ich ertappe mich ja dabei, wenn ich sehe, ich raste total aus, der drückt meine Triggerpunkte und am Ende muss ich dann immer doch sagen, hey, ich bin ja stolz auf dich, dass du deinem Papa so krass deine Meinung vorhältst und auch dabei bleibst. Ne? Das ist ja auch schon, finde ich, wieder bewundernswert zum höchsten Grad, aber es ist halt auch grenzwertig manchmal für einen selber.
Letzten Endes ist ja die Auseinandersetzung mit dem Kind oder mit den Kindern so ein Spiegel auch, der uns vorgehalten wird, weil das sind ja häufig auch unsere eigenen Vokabeln, unsere eigenen Sprachinstrumente, die die Kinder dann auch übernehmen. Und ich glaube auch, das ist mir ein paar Mal jetzt aufgefallen, auch mit Lehrer-Elterngesprächen, dass zumindest bei uns die Kinder in der Schule immer super compliant sind, super die Regeln befolgen und so weiter. Und zu Hause, also ich habe schon mehrfach gefragt, stimmt die Akte? Ist das die richtige Akte? Gucken sie draußen und die lachen dann über die Lehrer. Natürlich rede ich mit deinen Kindern. Und zu Hause testen sie die Grenzen aus. Und solange das zu Hause ist, ist das ja okay. Das ist ja ein Zeichen dafür, dass da psychologische Sicherheit ist und die Kinder sich ausprobieren können.
Genau, da haben wir doch schon fast die Brücke gebaut zu unserer Folge. Also ein bisschen zumindest. Willst du uns mal, du hast ja da durch deine Vorlesung, glaube ich, Inspiration getankt. Willst du ein bisschen dazu erzählen, was ist da passiert und warum hat das sich zu unserem Thema geführt?
Ja, ich habe dich ja heute direkt nach der Vorlesung, ich habe mich ins Auto gesetzt und habe direkt als allererstes dir eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, hier Andi, darüber müssen wir sprechen. Und zwar ist mir heute und die zwei Tage vorher was aufgefallen in der Vorlesung und ich habe dann mit den Studenten auch darüber diskutiert. Nämlich, stell dir vor, da ist eine Gruppe, die präsentiert was, sind 5, 6 Leute. Und während der Präsentation, während sich die Sprecher der Gruppe so abwechselten, gab es genauso wie im Sport so einen Abklatscher. Und man hat sich gegenseitig zugelächelt. Man hat dem Sprecher, der Sprecherin immer zugenickt und mitgenickt, war quasi auf einem hohen positiven Energielevel und war sozusagen verbunden. Versus vielleicht eine andere Gruppe, bei der das nicht so war. Die dann vielleicht dachten, man kann auch nicht sehen, wenn einer irgendwie so die Augen rollt oder so, während das Gruppenmitglied irgendwie was vorträgt. Mir ist einfach aufgefallen, dass man als Zuschauer oft spürt, wie eine Gruppe intern ist. Obwohl ja dieses Interna nicht nach außen kommuniziert wird, aber das kommt irgendwie durch die Präsentation durch. Und ich habe mich gefragt, also erstens kann das sein und zweitens, dann können wir gleich nochmal tiefer einsteigen, woran das wohl liegen mag. Da habe ich auch eine These, aber ich würde erstmal gerne dich hören. Verstehst du, was ich meine?
Ich habe dir direkt geantwortet, relativ schnell dann auf WhatsApp, dass ich das sehr spannende Folge fände, weil ich ja das voll nachvollziehen kann. Allerdings in eher praktischen Beispielen, die mir aber auch jetzt zum Teil erst real werden sozusagen. Wenn ich jetzt nochmal daran denke, den Unterschied auch feststelle. Ja, und ich kann gleich gerne ein paar Beispiele im Positiven wie im Negativen, also wo du es im Grunde gespürt hast. Es geht ja nicht positiv, negativ, sondern es geht darum, du hast den Unterschied als Zuschauer, als Teilnehmer gemerkt. Und zwar, ja, also nicht nur so ein bisschen so das Gefühl, ich glaube, da ist irgendwas, sondern glasklar. Und trotz eines sehr professionellen Auftretens in beiden Fällen, also sowohl im Falle ich bleibe jetzt mal bei der Präsentation einer Gruppe, die überhaupt nicht funktional als Team irgendwo agiert, aber super professionell ist und einer Gruppe, die einfach eingeschworen ist im Sinne von unterstützt sich gegenseitig und das, was du eben gesagt hast, das wird einem sofort auch wiedergespiegelt. Also ja, kann ich voll nachvollziehen und würde auch gern ein bisschen darüber diskutieren, was die Gründe ausmacht, weil da bin ich gespannt auf deine These natürlich auch.
Also was ich meine mit etwas spüren oder was du wahrscheinlich auch meinst, ist, dass man irgendwie merkt, also die Gruppe ist entweder, du hast das Wort eingeschworen benutzt, das kann man vielleicht auch bei Sportteams sehen, die dann so wirklich connected sind, versus Leute, wo du merkst, da sind so mehrere Puzzlestücke, die kommen zusammen, aber irgendwie passen die nicht zusammen. Im Getriebe ist da irgendwie Sand. So fühlt sich das an. Und ich habe da mal drüber nachgedacht jetzt, über die letzten 3 Tage. Und ich bin gekommen zum Schluss, dass das liegt an den Micro-Expressions, also Mikro-Gesichtsausdrücke, die freilegen, wie du etwas findest. Und ich habe mal das ist ziemlich lange her sogar, von irgendwem gehört, dass die Anzahl der Videos und Bilder, die wir heute sehen, über soziale Medien so hoch sind, also so weit gestiegen sind, dass wir Menschen wahnsinnig viele Datenpunkte haben, die uns trainieren. Ob wir es wollen oder nicht. Also je mehr Videos du siehst, je mehr Snippets du siehst, je mehr Reaktionen du siehst von Mensch A auf Mensch B etc., desto mehr verfeinerst du ja deine Sinne, auch ob du es willst oder nicht, für die Mikroexpressionen. Und das ist, glaube ich, genau das, was da passiert. Mittlerweile, ich meine, das hat auch Nachteile, dass man dann vielleicht übersensibel ist. Manchmal ist etwas gar nicht so gemeint, wie man denkt, dass es gemeint war. Aber jedenfalls sind die Sinne geschärft. Würdest du das mitgehen?
Ich glaube, Sinne geschärft, ja. Das, was du gerade gesagt hast, übersensibel, muss man, glaube ich, im Fokus halten. Weil wenn ich jetzt meine Gesichtsmuskulatur nicht voll im Griff habe, weil eben durch Halbgesichtslähmung oder wie auch immer, ja, oder dass das weniger ausgeprägt ist, und das dann wahrgenommen wird mit ich nenne es immer Kälte, weil weniger Gesichtsausdruck da ist, dann musst du halt aufpassen auch. Ne? Aber ich glaube, insgesamt im Gro ist das eines der Komponenten. Ich finde das Sinneschärfen schön, weil du viel mehr Video siehst, viel mehr Interaktion feststellen kannst, als du es vielleicht in der Vergangenheit gehabt hast. Aber ich glaube, es sind nicht nur die Expressions, also nicht nur die Ausdrücke, die du im Gesicht feststellst. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir hatten vor ein paar Wochen ja unseren Videodreh, da zeige ich dir nachher noch das Video, und da hatten wir auch einen Teil unserer Berater mit dazu geholt, ja, die dann auch mal uns nochmal kennenlernen, die wir noch nicht so gegenseitig kannten, als auch ja ein bisschen diskutieren. Und da haben der Nick und ich, also nicht nur uns vorgestellt, klar, die kannten uns ja schon, aber auch, wo stehen wir gerade mit der Firma, was ist so die Aussichten, welche Kunden haben wir gerade am Start. Und da kam nachher einer zu uns, der Jan, also sei gegrüßt, wenn du uns hörst, und meinte, hey, voll cool, auch wie ihr euch da vorgestellt habt oder nochmal, wo wir stehen. Man hat gemerkt, dass ihr ein Team seid, weil ihr habt euch aussprechen lassen. Ihr wart euch nicht neidisch, wer jetzt mehr spricht oder weniger, sondern es ging um die Sache, aber in einer emotionalen, positiven Weise. Also man hat gespürt, dass ihr eng seid, dass ihr nicht nur auf einer Wellenlänge seid, sondern dass ihr da eingeschworen wieder seid, kam das Wort, und was nach vorne bringen wollt und euch gegenseitig extrem schätzt. So, und das war jemand, den hatte ich, außer auf dem Oktoberfest einmal, aber sonst noch nicht getroffen, noch nicht großartig gesprochen. Und das hat er meines Erachtens genau richtig gelesen. Ja, das sind so Attribute, die ihm aufgefallen ist. Natürlich ist er jetzt professioneller Coach, also vielleicht da nochmal ein bisschen stärker trainiert als andere, was das Beobachten angeht. Und trotzdem hat es mich überrascht, wie schnell er das nach einer halben Stunde erkannt hat und gedeutet hat. Und das ging nicht nur ihm so, das ging dann auch anderen so. Und genauso siehst du es auch in eine andere Richtung. Da komme ich aber gleich nochmal drauf auf ein Beispiel.
Also was du beschreibst, ist ja die Baseline. Also wie sind sich zwei Menschen grün oder eben nicht? Oder eine Gruppe? Und das, was ich beschrieben habe, das Ergebnis ist ja das Symptom. Das heißt also, wenn du jetzt zwei Menschen hast, die sich leiden können und dann auch dementsprechend miteinander umgehen, respektvoll und so weiter, gönnerhaft hast du gesagt, dann würden andere das ja von außen sehen. Meine These ist ja, dass dieser Dritte, von dem du sprichst, eure Mikroexpressionen gesehen hat. Ausreden lassen ist keine Mikroexpression, aber zum Beispiel auch, wenn der eine redet, dass der andere dann nicht die Augen rollt. Und ich glaube, das sind so kleine, subtile Dinge. Ich habe da jetzt auch gar nicht tiefer jetzt reingeguckt, was es konkret dann ist, ja. Aber ich meine, das merkt man. Oder?
Mir fällt am Freitag hat mich mein vorheriger Chef, der Philipp, angeschrieben auf einen LinkedIn-Post. Und da ging es ums Recruiting und irgendwas war es nochmal, dass man nicht nur auf Rang und Namen der Vergangenheit achten soll, sondern Auswahlprozesse gefährlich sind, wenn sie nur betrachten, was du in der Vergangenheit gemacht hast, nicht was du in der Zukunft machen kannst. Und da hat er mich dann angeschrieben, was ich dazu denke. Und dann habe ich kurz überlegt. Und im Grunde gebe ich ihm recht, ja, Vergangenheit ist ein Indikator, ist ein Datenpunkt. Ja, du kannst sehen, wie hat sich jemand in der Vergangenheit gegeben. Wie hat er sich angestellt? Wie hat er sich, ich habe mal gesagt, selbst neu erfunden, um auf Probleme einzugehen oder um das Umfeld entsprechend zu adaptieren oder sich dem Umfeld zu adaptieren? Datenpunkte, ganz viele. Und du sagtest auch, diese Mikroexpressionen sind ja auch Datenpunkte. Und ich habe mittlerweile auch, das ist ja auch schon bewiesen irgendwo, dass du das unterbewusst stark verarbeitest, sowas. Ja? Und das ist dann das berühmte Bauchgefühl meistens. Ja. Genau wie beim Recruiting, wo du danach ein Bauchgefühl hast, ist das, was ich da gehört habe, auch stimmig mit dem, was ich jetzt sehe. Ja, wenn mir einer die ganze Zeit tolle Stories erzählt, aber das passt nicht mit dem zusammen, wie er sich gibt. Wenn jemand die ganze Zeit erzählt, wie humble er ist, aber gibt damit an, wie humble er ist, ja, dann weißt du irgendwie, Moment mal, da passt doch irgendwas nicht so ganz zusammen.
Ja. Da gibt es ja auch ein Wort, ne? Kennst du das?
Wie? Ja.
Humble bragging.
Humble bragging, echt, das gibt's als
ja,
Wort.
Das gibt's,
interessant,
ja.
Okay, das kann ich mir nicht, das muss ich mir merken. Naja, und ich glaube aber, das Gleiche gilt für das, was du gerade beschreibst. Ja, mein Unterbewusstsein, mein Bauch nimmt ganz viel Fakten, Datenpunkte wahr und fügt die zusammen zum Bild. Und ich achte drauf, ob das ein Team, was da vorne steht, gesund beziehungsweise funktional oder auch stark ist. Ich nenne es jetzt mal bewusst stark im Zusammenhalt. Oder ob da irgendwas los ist. Ob da ganz viele Themen, die zusammenspielen, die ich gar nicht bewusst beschreiben kann. Weil das zu viel auch für mein Gehirn wahrscheinlich wäre, wenn ich das alles bewusst wahrnehmen würde.
Hat euch die Episode gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast.
Also bei dem Thema Bewerber habe ich mich gerade mal reingedacht, während du erzählt hast. Und für mich ist die Sache so, mich interessiert eigentlich weniger, was jemand fachlich gemacht hat, sondern wie jemand was gemacht hat, ob
genau.
Da eine gewisse Konsistenz...
Hast du meinen Post gelesen, ne? Naja, hast du meine Antwort?
Nee, habe ich nicht. Ich werde ich gleich machen. Aber daran sieht man, dass wir irgendwie vielleicht auch ähnlich denken.
Stimmt.
Also meine Frage wäre, hat jemand zum Beispiel Konsistenz gezeigt oder Durchhaltevermögen gezeigt oder auch mal Konsequenz gezeigt, wenn irgendwas nicht gepasst hat, nach 2-3 Monaten gesagt, sorry, ey, das passt nicht. Und dann höre ich halt auf, ja? Das sind so die Sachen, ja? Und ich glaube, das ist halt immer... Wie gut kann jemand ein CV auch erklären? Dann ist es doch egal, wie der CV ist. Ich meine, jeder Mensch weiß doch, wenn man unter die Motorhaube des Lebens guckt, dass wenn etwas flawless ist, etwas linear ist, dann musst du eigentlich skeptischer werden, als wenn etwas nicht den roten Faden hat.
Wie adaptionsfähig warst du, um auf Situationen einzugehen? Wie Also ich bin voll bei dir. Erstmal tituliert mit Don't Judge a Book by its Cover, ne? Also es ist auch nur ein Datenfaktor und du musst ihn erklären können und in den Zusammenhang bringen. Und dann kannst du extrapolieren, wie ist das, was ich da sehe und höre, das, was ich auch brauche. Ne? Weil das ist für mich der andere Faktor. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber beim Recruiting ist ja immer das Thema, was habe ich da für jemanden, was kann der, was wird der die Person können und was brauche ich denn zukünftig auch? Und kann die Person das sich selbst in einem Umfeld, wie ich es vorliegen habe, auch zurechtfinden und das liefern, was ich denn zukünftig auch brauche. Und da sind wir, glaube ich, da werden wir dann manchmal unklar, was das denn auch sein mag. Aber das nochmal beiseite. Frage ich mich gerade, wenn ich so ein Team zuschaue, also suche ich da, gucke ich da drauf, sagst du, ist das ein Team oder nicht? Ich überlege gerade, ich habe mir die Frage selten gestellt, während ich was schaue, weil meistens bin ich erstmal ja inhaltlich unterwegs und gucke, was die mir so darstellen. Aber insgeheim frage ich mich gerade, bin ich nicht doch dann so der Konsument, der sagt, ich will eigentlich auch wissen, ob das ein harmonisches Team ist, ob das wirklich ein Team ist oder ob die sich nur dahinstellen?
Also ich habe ja jetzt in diesem Fall, den ich beschreibe, die Teams bewertet, deren Präsentationsleistung bewertet. Und ich habe nie mir in den Jahren davor auch die Frage gestellt, wie harmonisch ist das Team? Das hat mich eigentlich gar nicht interessiert früher, sondern ich habe nur gesagt, was haben die abgeliefert als Produkt, als gemeinsames Produkt? Und mir ist heute aufgefallen, dass die Leistung des Teams sowohl in dem Feedback der Klasse als auch in meiner Wahrnehmung stark korreliert hat mit der teaminternen positiven oder negativen Dynamik. Das heißt also, die Delivery des Produkts des Teams hat positiv korreliert mit der Stimmung im Team. Und umgekehrt natürlich auch. Und ich habe eine Sache an die gelernt heute, die fand ich sehr, sehr beeindruckend. Ich habe das in die Note einfließen lassen von dem Team. Ich verrate natürlich nicht welches jetzt, aber ein Team war so beeindruckend, dass es mir gesagt hat, da wir ja wissen, das ist ein Studium hier und das ist auch ein Labor. Ich nenne das immer Labor. Die sollen also Versuche machen in diesem Labor, weil es ein geschützter Raum ist. Die haben extra den besten Speaker der Gruppe nicht als Hauptspeaker nominiert, sondern denjenigen, bei dem sie gesagt haben, der würde von einer Sprechübung am meisten profitieren. Und ich fand das so cool. Also wie wenig Ego muss denn in einer Gruppe sein, die so eine Entscheidung trifft? Und wie viel Rückhalt, Zusammenhalt, gegenseitiger Support muss denn da sein, dass man sagt, wir riskieren eine schlechtere Gruppenergebnis zugunsten des Lernen eines Einzelnen? Wahnsinn.
Und damit hatten sie dich dann.
Ja, ich finde das
sehr beeindruckend.
Ja, die Antwort ist ja.
Ist in der Tat beeindruckend. Das heißt, also wenn ich an meine Studienzeit zurückdenke, haben wir das gemacht. Also bestimmt nicht bewusst. Ja, da fällt mir eher so Gruppenarbeiten ein, wo dann doch die Einzelkämpfer zusammenkamen und wir noch irgendwie gedacht haben, das wirkt irgendwie wie vier verschiedene Präsentationen, obwohl es ein Team war und der eine geht mit dem Taktstock durch und hat 60 Folien in 3 Minuten und du denkst, wie geht das jetzt? Der andere hat ein Bild und erklärt da was und dieses Augenrollen passiert in der Tat nicht nur unbeobachtet, sondern es passiert einfach, also das ist so das andere Extrem, wo du dann merkst, da hat sich die Gruppe nicht gefunden oder auch nicht, konnte sich nicht nur einigen, sondern war einfach gar nicht auf der Idee, dass man das tun könnte. Und das, was du gerade beschreibst, ist ja das komplette Kontrastprogramm, zu sagen, wir nehmen das als wirkliche Lernübung, weil das ist jetzt das Ziel des Studiums und setzen das nach ganz oben und eben nicht die Erreichung einer guten Note. Ne? Finde ich schon beeindruckend. Ja.
Das ist beeindruckend. Und da war null Bitterkeit eines Gruppenmitglieds, das denkt, ich kann das viel besser. Warum stehe ich nicht da vorne? Ich würde gerne den Step machen in Richtung, warum besprechen wir das? Also was ist die Conclusio daraus? Weil ich habe mir überlegt, im Arbeitskontext gibt es das ja auch. Ja, das ist ja eigentlich ein simulierter Arbeitskontext. Die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, was wäre denn der Rat an ein Team, das gemeinsam arbeitet, aber das intern Ressentiments hat?
Also jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wie viel ich von was erzähle, weil da gibt's natürlich einige Beispiele. Aber ich bin mal offen und hoffe, dass die Leute, die es hören mögen, mir das nachsehen mögen, weil ich gehe mal erstmal weiter in die Vergangenheit zurück. Und zwar war ich ja mal in der Geschäftsführung und da musste beim Aufsichtsrat ja präsentieren. Und da kommen ja dann die Geschäftsführer in dem Fall der deutschen Gesellschaften zusammen. Und es ist ja kein, zumindest zum Anfangszeit, als ich dazu gekommen bin, war das kein Team. Jeder hat da seinen Geschäftsbereich und den muss er verantworten und im Griff haben. Und letztendlich hat man sich so geduldet, nenne ich das mal. Ja, man hat da so gesagt, ist okay, dann spricht er halt da und jeder hat gleich viel Zeit und dann hat der andere ein bisschen länger gesprochen, dann dachte man schon direkt, haben wir da gegrummelt. Und am Ende war meistens mein Kollege meiner Gesellschaft und ich, waren so die Letzten immer, die dann die 5 Minuten nur noch hatten an Sprechzeit und mussten dann unseren Kram so massiv kürzen. Also das hast du natürlich gemerkt, ja. Das hast du, also das war nicht nur als Sprecher gemerkt, sondern auch der Aufsichtsrat, den ich jetzt mal, hat dann auch gesehen, ja, das ist okay, was die da machen irgendwie, ja, die bringen ihre Inhalte, aber wirklich als Team arbeiten die nicht zusammen. Und das haben wir aber fairerweise, also haben wir jetzt nicht komplett umdrehen können, aber das haben wir natürlich auch gemerkt, dass auch der Aufsichtsrat merkt, dass wir hier keinen übergreifenden Zusammenarbeit machen. Und doch, wir stehen doch für ein Land in dem Falle, mehrere Geschäftseinheiten für ein Land. Lass uns das mal versuchen umzudrehen und wirklich gemeinsam Themen vorzustellen, ja, auch im Duo, nicht nur jeder nacheinander für 20 Minuten, sondern wir setzen uns gegenseitig in Szene, ja, also haben das ein bisschen stärker daran ausgerichtet und dann auch Inhalte stärker ausgetauscht. Das wurde schon mal ganz anders, als wir gesagt haben, naja, wir verteilen im Vorfeld mal, was wir so vorhaben zu sagen. Und dann konnten wir auch sehen, oh, passt das überhaupt zusammen? Ist das eine gemeinsame Storyline? Können wir da nicht daraus was bauen? Und das war schon mal um Welten besser, haben wir dann auch zurückgespielt bekommen, ja, von diversen Aufsichtsräten, zu sagen, hey, das wirkt ganz anders. Es war noch immer nicht so, wie du jetzt beschreibst von der Studiengruppe, wo du wirkst, die Leute, ja, die sind gering an Ego im negativen Sinne, gering an negativen Ego, so müsste ich sagen, und setzen da die Lernerfahrung in den Vordergrund. Das war natürlich immer noch nicht ganz so, aber es ging in die Richtung. Und das hat mir gezeigt, wenn du das bewusst auch mal auf die Agenda setzt, das war viel, viel mehr wert als eine einzelperfekte Präsentation. Also das war ein Business-Kontext, der gezeigt hat, ja, wir schaffen dadurch mehr Wert, dass wir als homogenere, unterstützende Truppe auftreten, auch wenn der ein oder andere dann eben nicht seinen Punkt vollständig durchbringen konnte oder nicht die 20 Minuten Sendezeit hatte, sondern nur 5. Ja, aber man hat es füreinander getan. Also das fand ich schon mal sehr, sehr passend. Ja, ob das jetzt Mikro-Expressions waren, ich glaube, das waren eher Makro-Expressions, aber das wäre dann der nächste Schritt gewesen, meines Erachtens.
Also was du gerade beschreibst, erinnert mich an die Analogie, dass man zuvor Einzelboote hat, also pro Geschäftsbereich hast du dann quasi einzelne Boote, die fahren vielleicht auch gar nicht in dieselbe Richtung im Zweifel, nach der Wahrnehmung eines Aufsichtsrats. Und später hast du dann vielleicht einen großen Tanker, in dem dann verschiedene Divisionen drin sind, aber man hat zumindest so eine gemeinsame Story. Also wir fahren gemeinsam in eine Richtung und machen bestimmte Dinge auch zusammen. So klingt das für mich.
Ja, absolut. Du kannst dann ganz anders auch Fragen beantworten, natürlich im Kontext. Du kannst dir die Bälle zuspielen und da haben einige meiner Kollegen dort wirklich das auch exzellent auch umgesetzt, ja, sich gegenseitig, also sich dann versucht, auch gegenseitig in Szene zu setzen, dadurch zu glänzen, andere glänzen zu lassen, dieses Beispiel. Ja, das war auch sehr anschaulich, wie sich das gedreht hat, nachdem festgestellt wurde, dass das einen positiven Impact hat. Ja, dass auf einmal Genehmigungen kamen aus dem Konzern, die man vielleicht so vorher nicht gesehen hatte, weil man jetzt sagte, okay, man ist eben nicht nur mehr die einzige Geschäftseinheit, sondern man arbeitet zusammen. Oh, das machen die anderen Länder ja auch nicht. Aber ihr macht das auf einmal in Deutschland. Coole Sache, ja. Ihr kriegt ja gute Ergebnisse raus. Und das kommt natürlich dazu, wenn du dann merkst, dass sowas einen Effekt hat, dann verstärkt das natürlich das auch positiv, dass du es weiter in die Richtung betreibst.
Jetzt interessiert mich natürlich, wie habt ihr das geschafft? Weil du hast ja bestimmt nicht gesagt, let's do it, ohne dass die einzelnen Verantwortlichen gemerkt haben, what's in for me? Ich würde gerne auch umgekehrt die Conclusio anbieten, unseren Zuhörern, was ich abgeleitet habe aus dem Learning von der Vorlesung. Aber sag du erstmal zuerst, wie habt ihr es geschafft, von einem aufs nächste Geschäftsjahr Sachen gemeinsam zu machen und wie habt ihr das umgesetzt?
Ja, ich glaube, war das ein bewusster Akt? Zum Teil ja. Es hing damit zusammen, dass dann einige Player sich wirklich geändert haben. Ja, dass da ein paar Menschen dazu kamen, ich zähle mich jetzt auch mal dazu, der auch akzeptiert hat, das hört sich jetzt ganz blöd an, aber dass es da eine Hackordnung gibt und man gucken wird, was hat denn welchen Effekt, warum treten wir denn da auf bei diesem Aufsichtsrat? Ist das wirklich nur, um unsere Rechenschaft abzulegen oder haben wir da eine Möglichkeit, was anderes zu tun? Also, dass man gemeinsam zusammensitzt und ein Ziel definiert. Was haben wir denn überhaupt als gemeinsames Ziel? Und auch mal sich austauscht, worum geht's denn überhaupt? Weil wenn du da neu dazukommst, dann hast du die legalen Rahmenbedingungen und du kennst so ein bisschen Company Politics, aber im Vergleich zu dem, was ich dann gehört habe, worum es da geht auch, das hat mir die Augen geöffnet. Und da war mir klar, dass Inhalt, den ich da vorher präsentiert hatte oder präsentieren wollte, der ist komplett unerheblich. Das interessiert gar keine Socke da. Beziehungsweise kann man einen ganz anderen Hebel stellen, wenn ich den anderen auch die Bälle zuspiele oder die auch mir zum Teil, je nachdem, worum es geht.
Also du meinst, dass man so einen Termin nicht wahrnehmen muss als Beaufsichtigung, ja, durch einen Aufsichtsrat, sondern dass man sagen kann, hey, wir haben ein paar Ideen, vielleicht brauchen wir auch hier und da ein Investment oder ein Support vom Aufsichtsrat, dass man sagt, hier, wir wollen das und das machen.
Es geht eben um die Kunst, das nicht direkt aufzubinden. Es geht dann darum zu sagen, wie müssen wir uns geben, um ein Ziel zu erreichen. Es geht gar nicht um den Inhalt notwendigerweise, sondern auch allein schon darum, wie respektieren respektieren wir uns. Ja, das strahlt ja dann auch aus in die Belegschaft dann auch. Ja, also das ist ja eine geschlossene Richtung, aber trotzdem hörst du natürlich danach draus, cool, wie die sich neu gegeben haben. Aber dafür musst du erstmal offen sprechen und sagen, worum geht's denn überhaupt? Und auch jeder Einzelne muss dann mal sagen, worum geht's mir auch, ich persönlich auch. Ja, dass die Ego-Sache doch aufmachst und nutzt. Wenn jemand sagt, hey, ich bin kurz am Verzweifeln, mein Businessgeschäft hängt halt total runter und ich bin drauf und dran, meinen Job zu verlieren, gefühlt. Und wenn man das mal ausspricht, dann kann man auch sagen, pass auf, wir helfen dir. Ja, wenn die Richtung deutschlandweit ist, dann hilft das nicht, wenn alle anderen strahlen und du kackst dir ab, sondern dann müssen wir das auffangen, ja, und können das aber auch verbal tun. Aber dafür mussten sich halt alle Parteien irgendwo ein bisschen öffnen und vielleicht ihren eigenen vermeintlichen Vorteil mal sein lassen fürs Große und Ganze. Und das ist ein Schritt, der ist ja, ja, braucht Kraft und auch eine gewisse Überzeugung dann für sich selber.
Ja, und auch irgendwie einen sicheren Rahmen, ne, dass sich jemand halt auch öffnen will. Aber was ich spannend finde, ist, das klingt ja in erster Linie so, als ob man sich dann einem höheren Gremium gegenüber dann Schulter an Schulter präsentiert. Aber das Schöne ist ja, dieses Bild, dass da ein Team ist, was gemeinsam die Firma nach vorne bringen will, ist ja nicht nur cool gegenüber einem Aufsichtsrat, sondern das hilft dir ja auch im Tagesgeschäft.
Weißt du, der stärkste Auftritt war, und so traurig der Anlass ist, ja, die Überflutung da in Rheinland-Pfalz damals in A und sowas, wo dann wirklich auch Leute gestorben sind vor, wann war das, 4 Jahren. Hat einer der Geschäftsführer am Wochenende, schrieb dann Samstag irgendwie in die Runde der Geschäftsführer, meinte, hey, da müssen wir was machen. Wir werden jetzt einfach einen Spendenaufruf machen und werden die Spenden verdoppeln, die Belegschaft dann machen, ja, oder verdreifachen sogar. Also war, da kam richtig Kohle zusammen, ja, und ohne großartig, wir machen jetzt nicht das, was wir immer machen würden, wir fragen jetzt nicht den Konzern nach Leitlinien, wir machen das einfach. Wir sind hier die deutsche Geschäftsführung, wir können das entscheiden. Am Sonntag, also oder am Montag ging das dann raus direkt, ja, und das haben wir dann auch im Aufsichtsrat nochmal präsentiert und gesagt, wir haben das so entschieden und wir fanden das richtig. Letztendlich war es auch vollkommen richtig, ja, aber es ging halt gegen die eigentlichen Statuten des Konzerns, glaube ich. Aber dieser Auftritt, weil alle hinter diesem einen Thema hingen, da waren dann Geschäftszahlen ein bisschen hinten angestellt. Das war so stark, ja, da haben wir uns dann nachher wirklich High Five gegeben, ja, und gesagt, hey, das nicht nur der Auftritt selber, sondern wir fühlten uns auch gut mit dem, dass wir eine gemeinsame Entscheidung getroffen haben, die so ein bisschen, ja, rogue war, nenne ich es jetzt, ja, aber wovon dem wir alle im Herzen überzeugt waren, dass das richtig ist. Und da war ja einer, der, ich nenne es jetzt auch mal bei Namen, der Hagen war, der Pharma-Vorstand letztendlich der Gesellschaft, der hat da das Zugpferd gemacht und hat gesagt, das machen wir jetzt einfach. Der hat dann natürlich auch ein Standing, weil er mit das beste Business-Ergebnis der ganzen Welt hatte und konnte sich das auch leisten sozusagen. Aber das hat ein gutes Gefühl gegeben und das haben alle mitgenommen. Ja. Sowohl Aufsichtsrat, Belegschaft und so weiter und so fort, alle vereint hinter einem Purpose in dem Falle. Gar nicht der Unternehmenspurpose, sondern der Entscheidung, Leuten zu helfen, die da in Not waren, unabhängig vom Unternehmensergebnis.
Schöne Geschichte. Und meine Conclusio aus den letzten 3 Tagen auf meiner Seite war, und das passt eigentlich herrlich zusammen zu deinem Beispiel, ist, es gibt so viele Teams, die im Tagesgeschäft zusammenarbeiten und zusammenarbeiten müssen, obwohl sie sich intern nicht grün sind. Oder zumindest gibt es einzelne Leute in einem Team, die sich nicht leiden können oder sich gegenseitig dulden oder trotzdem immer wieder Seitenhiebe verteilen oder Hidden Agendas haben und so weiter. Ich glaube, ich würde sogar schätzen, dass es vermutlich entweder 50-50 oder sogar vielleicht eher die Mehrheit. Also so traurig das ist. Und meine Conclusio ist, dass sich die Zeit, die man investieren müsste, um diese Sachen zu lösen, absolut lohnt. Weil ja dann, wenn diese Sachen irgendwie geklärt sind, man erstens die Energie nicht verschwenden muss, darüber nachzudenken, was sagt jetzt der andere, wie muss ich das formulieren, etc. Und die Arbeit macht dementsprechend viel mehr Spaß. Und ich glaube, das ist ja, wie wir angefangen hatten, drüber zu sprechen. Ich glaube, dass alle umliegenden Bereiche, Menschen, Stakeholder, Kunden, Partner, das auch merken.
Ja, Menschen merken das. Ergebnisse werden besser beziehungsweise schlechter, wenn du es nicht machst. Auch das ist ja eine Erfahrung, die ich gemacht habe, um da die letzte Anekdote zu geben, zu sagen, wir arbeiten sehr gerne an Strategie, aber wenn das Team, das daran arbeitet, eben kein Team ist, sondern im Grunde für sich selber arbeitet, dann merkst du das auch in der Strategie. Also wir haben im anderen Beispiel, anderes Unternehmen, nie die schwierigen Fragen gestellt, nie die wirklich kritischen Fragen, wenn es um globale Expansion geht. Wo expandieren wir und wo nicht? Ja, welche Märkte machen wir vielleicht auch erstmal zu? Haben wir einfach nicht gestellt, ja, weil das wäre unangenehm gewesen, beziehungsweise hätte man sich ja vielleicht auch auf ein Terrain gegeben, wo das Team, weil es eben nicht so zusammenhängend war, die Blöße geben muss. Und wenn du das nicht hast, wenn du als Team wirklich funktionierst, dann kannst du diese kritischen Fragen auch stellen. Dann wird das Ergebnis besser und es wird vor allen Dingen von dem Team getragen, was die ganze Mannschaft, die ganze Belegschaft ja spürt, wie du sagst. Das ist ja eben nicht nur auf eine kleine Gruppe beschränkt, die dich vielleicht beobachtet, sondern das ist ja durchgängig. Ja. Und gerade ein Leitungsteam, ein Leadership-Team, das nicht durchgängig wirkt, ja, wirft nachher Fragen auf. Ja, das, dann hält die ganze Firma irgendwann nicht mehr in der Form zusammen, wie sie zusammenhängen müsste. Und je größer das Organisationsvolumen da ist, umso schwieriger wird es, das zusammenzuhalten. Also es lohnt sich auf alle Fälle, das zu tun, weil Ergebnisse inhaltlich besser werden, weil es anders wirkt, weil auch die Gesamtperformance meines Erachtens eines Unternehmens daran profitiert. Und das kostet aber ganz schön Körner, glaube ich, für Leitungsteams, das zu tun, weil es so verlockend ist, doch an Strategie zu arbeiten, anstatt an sich selbst als Team.
Da muss man vielleicht das Ego mal zu Hause lassen oder daran arbeiten. Und ich würde vielleicht mit einem Zitat unser Gespräch heute abschließen wollen, weil es noch so frisch ist in meinem Kopf von den Folien von Peter Drucker, Amerikaner, der vor langer Zeit gesagt hat, aber das ist immer noch so aktuell wie nie, Culture eats strategy for breakfast.
Mit diesen Worten, den weisen Worten des Österreich-Amerikaners Truckers, sagen wir doch einen schönen guten Nacht und hoffe, das hat den Zuhörern und Zuhörerinnen hier gefallen und auch da wieder, ich habe es schon ein paar Mal wieder angesprochen, aber wir bitten um Feedback, ja, und ich hatte zuletzt eine ganz tolle Erfahrung, habe ich glaube ich auch beim letzten Mal schon erzählt, dass jemand mich mal auch mal angesprochen hat auf dem Podcast, sonst passiert das immer dir, aber liegt vielleicht daran, dass ich nicht so rauskomme. Dann bitte, wenn ihr Themen habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Kritik habt, hören wir das immer gerne. Und damit verabschieden wir uns von der heutigen Episode.
Ciao, Andi.
Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Durch menschenzentrierte Führung.
With people, for people.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.